Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit einem der bekanntesten Value-Investoren Deutschlands. Hendrik Leber ist auch in diesem Jahr nach Omaha gepilgert, zu Berkshire Hathaway, also zu einer der, um nicht zu sagen der berühmtesten Hauptversammlungen der Welt. In den vergangenen 30 Jahren hat der Chef der Arcadis Investment das Aktionärstreffen nur zweimal versäumt. Wie Warren Buffetts Welt noch ins Zeitalter von künstlicher Intelligenz passt, oder ob der Zug für die amerikanische Investmentholding bereits abgefahren ist, darüber sprechen wir gleich. Herr Leber, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen für Focus Money Talks über ein ganz spannendes Thema. Wir sprechen über Value-Aktien. Wir sprechen über eine Reise, wo Sie gerade zurückgekommen sind. Wir sprechen über Warren Buffett und einer, der auf dieser Hauptversammlung von Berkshire Hathaway gar nicht mehr teilgenommen hat. Wir sprechen über Charlie Munger, der verstorben ist vor Weihnachten. Aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Hallo Frau Mangert, ich freue mich auf das Gespräch.
Was mich am allermeisten interessiert und ich glaube viele unserer Zuhörer auch, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man gerade zurückkommt von einer Hauptversammlung, die im tiefsten Amerika stattfindet? Und ich war selber leider noch nie da, aber ich stelle mir das tatsächlich so ein bisschen holzschnittartig vor in einer Welt, die nicht zu unserer passt, die mit KI gefüttert ist. Wie passt das zusammen? Also mit anderen Worten, wie passt jemand wie Warren Buffett in die Welt von morgen?
Ich glaube, er passt nicht mehr hinein. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Ich bin jetzt seit 1996, glaube ich, fast jedes Jahr dort gewesen auf der Hauptversammlung. Also ich habe lange, lange Strecken miterlebt, wie in denen Buffett dynamisch auf die Geschehnisse des Tages reagiert hat. Ich habe dann erlebt, wie Buffett und Munger auf das Internet reagiert haben. Eine Frage damals im Jahr 2000, können wir nicht vielleicht mal 10% Internet machen, lieber Herr Buffett? Und da sagte der Charlie Munger, das ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich habe 2016 erlebt, wie Buffett und Munger über verpasste Chancen gesprochen haben. Verpasst haben sie ja ganz eindeutig die Microsoft, verpasst haben sie die Amazon, verpasst haben sie die Apple und sagten, eigentlich hätten wir uns damit beschäftigen müssen. Wir waren ja so nah dran und haben es nicht gesehen. So, und dann beobachte ich auch, wie zum Beispiel jedes Jahr, fast jedes Jahr, ein Aktionär fragt, ihr habt ja eine Tochtergesellschaft für die Autoversicherung, die heißt Geico, die ist ja auch ganz toll. Aber da gibt's eine, die macht das viel moderner und besser. Wollt ihr das nicht auch so machen? Und jedes Jahr heißt es, nein, die Leute bei Geico machen das gut und wir sind viel billiger und effizienter. Wir brauchen das alles nicht. Und dann auch dieses Jahr eben, letztes Jahr fing das schon an, aber der Geist ist aus der Flasche. Der AI-Geist, sagt Warren Buffett, das kann Gutes und Böses bewirken. Aber ehrlich gesagt, so genau kenne ich mich auch nicht aus. So kondensiere ich das mal. Und dann denke ich, lieber Herr Buffett, es geht dich sehr wohl was an. Du bist stehen geblieben in deinem Circle of Competence. Man sagt ja immer, man soll nur da investieren, wo man sich auch auskennt, wo man auch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Es würde dir gut tun, sich damit zu beschäftigen. Und ich sehe es deswegen, weil die Rechnung jetzt kommt für Berkshire Hathaway. In der Firma Geico gibt es einen riesigen Sanierungsbedarf in der EDV. Da ist jahrelang wohl, ist das gewuchert und nicht aktualisiert worden. Die Geico muss jetzt AI einführen, um bessere Tarife anbieten zu können. Und ich sage es deswegen, weil ein Mitreisender von mir, der Michael O'Brien, Fotograf, der Buffett schon in den 80er Jahren fotografiert hat, der sagte, ich bin weg von Geico, weil ich bei Progressive bin und die haben einen Tarif, der ist 58% billiger. Und so merkt man dann plötzlich, wie in diese althergebrachte Welt von Geico, die seit 70 Jahren im Portfolio von Warren Buffett ist, plötzlich abgehängt wird durch technologische Entwicklungen. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Und darum glaube ich, also jetzt mal ganz lange Rede, kurzer Sinn, Buffett hat sich selber damit zu wenig beschäftigt. Er muss aktiv da einiges tun. Und wenn er es nicht tut, sollten es auf alle Fälle seine Mitarbeiter machen, weil sonst wird eine solch altmodische Firma einfach nur abgehängt.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Ich meine, Greg Abel, der ist ja jetzt nicht ganz so in dem Alter und steht auch nicht in dem Verdacht, auf solche Dinge nicht zu gucken. Also wie stehen die Chancen, dass die nächste Generation, und letztlich ist es ja operativ schon in Händen der Nachfolger, wie stehen die Chancen, dass die das besser machen?
Die machen es schon besser. Wenn wir mal das in ein Portfolio reingucken, also nochmal ganz kurz, die Berkshire Hathaway kennt zwar jeder, aber nochmal, was steckt da drin? Ein riesen Versicherungsblock, der liefert das Bargeld zum Investieren. Ein riesiger Block Infrastruktur, klassisch, also Eisenbahn, Stromversorger, ganz klassische Alltagsprodukte, Flugzeugturbinen, alles Mögliche, Teppichböden, Möbel, alles Mögliche.
Also ist es so, dass es letztlich so ein Abbild Amerikas ist, also das komplett und ganz in einem Portfolio?
Das finde ich. Buffett ist ein Querschnitt von allem, was es irgendwo so zum Anfassen in Amerika gibt. Also die gesamte physische Welt der USA ist dort im Grunde bei Berkshire abgebildet und kann darum auch nicht wesentlich schneller wachsen. Es ist einmal praktisch die Volkswirtschaft im Kleinen dort.
Jetzt hat er ja Apple mit drin, das kann man ja auch noch anfassen, also jeder hat das Handy in der Hand. Ist es deshalb?
In dem dritten Block sind die Investments drin, das sind die Aktien eben und da ist eben auch die Apple dabei. Und Buffett hat sich lange Jahre gegen IT-Investments gesträubt. Er sagt aber, Apple ist was anderes. Apple ist wie ein Konsumgut. Ich würde eher auf das Auto verzichten als auf mein Apple iPhone. Ein stabiles Geschäft, ähnlich wie American Express und Coca-Cola. Und darum ist für ihn Apple keine Computeraktie, sondern ein Gebrauchsartikel, ein Konsumgüterartikel. So, aber jetzt aber Ihre Frage war ja eigentlich, macht das die junge Generation, kann die das? Und da möchte ich das ganz klar bejahen. Eines der Investments in dem Portfolio, in dem Aktienportfolio, ist die Nubank aus Brasilien. Eine hochinnovative Bank in Brasilien, die komplett neue EDV-Systeme hat, also gar nicht wie eine alte Bank modernisieren muss. Die ist schon modern, riesige Zuwächse hat bei den Kunden, sehr günstig ist und einfach Marktanteile in drei südamerikanischen Ländern abstaubt. Und die andere ist Snowflake. Hätte ich persönlich nie gemacht, weil ich mich an die Technologie nicht rangetraut hätte. Aber Snowflake ist eine Firma, die Daten gewissermaßen standardisiert in der Cloud bereithält, sodass ich die nicht mehr auf meinem PC speichern muss. Und jedes Mal, wenn ich rangehe, muss ich von Excel in Text konvertieren oder was auch immer. Hochinnovative Firmen und auch die Apple kommt von den beiden. Das sind die also aus dem Investmentportfolio und in dem klassischen Amerika-Portfolio von dem Greg Abel wird hochmodern gearbeitet. Die haben ja eine Eisenbahnlinie, die Burlington Northern Santa Fe. Und wenn ich mir anhöre, was sie tun, dann haben die zum Beispiel Drohnen, die das Streckennetz inspizieren. Die fliegen dann drüber und gucken, wo an den Weichen irgendwas nicht in Ordnung ist. Die haben modernisiert sogenanntes Precision Scheduling für genaue Zugabfahrten. Die haben den Containerverkehr massiv ausgebaut. Wenn ich das vergleiche mit einer deutschen Bahn, dann würde ich sagen, die haben Zukunft verstanden, was sie dort tun. Den Schwachpunkt sehe ich allerdings bei dem Versicherungsgeschäft unter Ajit Jain. Dort wurden moderne Entwicklungen meiner Ansicht nach richtig verschlafen.
Was bedeutet das für das Gesamte? Ich meine, Snowflake ist eines, aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtfirma. Also man kann das natürlich loben, aber im Grunde genommen ist es ja wichtig, dass es tatsächlich auch ein großes Gewicht einnimmt, oder?
Man macht mit der Berkshire Hathaway nichts verkehrt. Das möchte ich an allererster Stelle mal sagen. Es ist Amerika und Amerika kippt so schnell nicht um und ich werde auch weiter Kohle mit der Bahn transportieren und ich werde auch Strom konsumieren, viel, viel mehr noch in der Zukunft. Also da bilde ich einfach die Volkswirtschaft ab und wachse vielleicht 2-3% schneller. Also passieren tut da nichts. Macht die Aktie noch große Sprünge? Ich glaube in den nächsten Jahren erstmal nicht, denn die ist viel zu groß für große Akquisitionen. Also das Feld, in dem sie sich bewegt bei Akquisitionen, ist viel zu klein und die Wettbewerber sind viel zu gut bekannt, als dass man da noch Schnäppchen finden könnte. Und Buffett selber ist auch viel zu zögerlich, mal richtig zuzulangen und seine 180 Milliarden auszugeben. Also Sprünge macht die nicht, weder nach oben noch nach unten, aber sie ist ein Fels in der Brandung.
Wie war das Gefühl dort? Also wie haben denn wie haben die Aktionäre reagiert, die da hingepilgert sind? Also ist das mehr so ein Fan-Treffen irgendwie, wo alle excited sind, egal wie die Ergebnisse sind? Oder gibt es da schon auch ein paar sehr kritische Worte dabei?
Nein, es gibt leider dort keine kritischen Worte. Nochmal zu dem Kontext. Wir haben 40.000 Menschen, die aus aller Welt dort anreisen und dort präsent sind. Und aus unserer Firma nehme ich jedes Jahr 2-3 Kollegen mit, damit die diesen Geist mal erleben von Omaha. Und der ist unfassbar. Also ich komme immer auch wieder zurück und sage, ich habe meine Value-Batterien aufgeladen. Und auch wer das einmal erlebt hat, der vergisst das nicht. Da ist keine deutsche, auch keine andere Hauptversammlung auf der Welt vergleichbar mit dem, was man da erlebt. Es hat etwas zu Ehrfürchtiges. Buffett wird nicht in Frage gestellt. Der Teilnehmerkreis hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Früher waren es das weiße, mittelständische Mittelamerika. Vater, Mutter, Sohn, so habe ich die da beim Frühstück gesehen. Alle mit Buffett reich geworden. Inzwischen haben wir gefühlt die Hälfte Asiaten. Ja, also ganz viele Chinesen, aber nicht nur Chinesen aus China, sondern auch aus Malaysia oder Indonesien oder wo auch immer her. Viele Inder. Und das Publikum ist jünger geworden. Ausgesprochen. Früher war es eben die gestandene Familie. Jetzt sind es junge Leute, die lernen wollen. Die also dort vor Ehrfurcht hinkommen. Was ich dieses Jahr bemerkt habe, angesichts des Todes von Charlie Munger, war die Stimmung ungewöhnlich ernst und seriös. Früher sind die Leute rausgerannt, haben sich einen Hotdog geholt und so weiter. Es waren alle immer im Raum, haben konzentriert zugehört. Also das ist so das Gesamtbild. Das fing an mit einer Hommage an Charlie Munger. Das ist immer dieser Firmenfilm, der da gezeigt wird. Dann wurde Charlie Munger gedenkt, indem alle aufgestanden sind. Dann war Buffett etwa 1 bis 1,5 Stunden recht gut in Form. Und dann kam ein Moment, wo ich dachte, lieber Herr Buffett, du bist mit deinen 93 Jahren doch ziemlich alt jetzt. Also er schwächelte performancemäßig, ich würde es eh nicht durchhalten, aber er hat es bisher immer gemacht und nach 1,5 Stunden war so ein bisschen die Luft raus, er wurde weitschweifiger und nach der Mittagspause ging es dann auch gut wieder weiter. Also man merkt, das Ende einer Ära ist da. Ich hatte den Eindruck, es wäre jetzt gut, wenn er den Staffelstab übergeben würde an Greg Abel, denn der saß neben ihm und war im Grunde bereit, die Fragen zu beantworten.
Und wird er das machen? Hat er das vielleicht jetzt noch nach Charlie Munger einmal gemacht und was meinen Sie, wird er das abgeben?
Er wird das hinkriegen, es wird nicht mehr so interessant, nicht mehr so witzig, nicht mehr so charismatisch sein, nicht mehr so volkswirtschaftlich, aber er ist bereit, das zu tun, hat sich aber sehr, wie soll man sagen, nicht unterwürfig, aber sehr servil ist auch das falsche Wort, aber er hat sich sehr klar dem Warren Buffett untergeordnet, um ihm das Rampenlicht zu stehlen. Aber er könnte es durchaus, er weiß genau, was in der Firma passiert. Und Buffett sagte auch, für die Kapitalallokation, also die Verwendung der 180 Milliarden, die da liegen, das sollte zukünftig Greg Abel übernehmen. Aber offiziell ist Warren Buffett noch der oberste Chef.
Hat er denn so viel Cash auf der hohen Kante, weil er tatsächlich eben so ein Umbruch ist und er vielleicht nicht so richtig weiß, wie er es investieren sollte? Oder sieht er vielleicht doch sinkende Kurse und denkt, okay, ich warte?
Er sagte, er hat in den letzten 5 Jahren kaum interessante große Investments gesehen. Und da frage ich mich wirklich, liegt es daran, dass er nicht gut genug beobachtet oder ist er zu ängstlich geworden oder fehlt ihm der Mut dafür? Denn wir hatten ja durchaus ganz große Kaufgelegenheiten, als während der Corona-Krise zum Beispiel. Ich habe ihn da, das war ja eine Videoübertragung damals, sehr extrem pessimistisch eigentlich erlebt, extrem verzagt. Und das war ja der Zeitpunkt, wo man das Geld mit beiden Händen hätte unterbringen können. Das hat er nicht gemacht. Es gibt andere Gelegenheiten, wo ich auch dachte, das passt in deine Größenordnung rein. Wir haben ja erlebt, wie General Electric jetzt unter neuem Management zerlegt wurde in Einzelteile. Und da hätte er durchaus eine Rolle spielen können. Wir erleben gerade, wie Boeing einen Niedergang erlebt wegen schlechtem Management. Auch da könnte er eine Rolle spielen. Also es gibt durchaus Bereiche, wo er reingehen könnte. Ich denke an Europa, wo wir viele gute Firmen haben, die günstig sind. Und er sagt, er tut sich schwer mit fremden Kulturen. Und da denke ich einfach mal, die 180 Milliarden hätte er unterbringen können. Er hat es nicht gemacht. Und das sehe ich als einen Fehler aus Sicht eines Aktionärs an.
Lassen Sie uns mal in Ihre Portfolios gucken. Also ich meine, das bedeutet ja, Sie sagen, die Value-Akkus sind aufgeladen. Jetzt war ja Value eine relativ schwierige Nummer in den letzten Jahren. Also viele sind auf Qualität gegangen, aber letztlich was durch die Decke gegangen sind, wir hatten ganz am Anfang schon gesagt, das waren die Magnificent Seven. Die sind ja teilweise auch Value. Wir können gleich nochmal über die Unterschiede sprechen. Aber nichtsdestotrotz, bringt das was, wenn die Value-Akkus aufgeladen sind? Ist das denn auch mal wieder erfolgreich oder hängt man dem Markt immer und immer und immer hinterher?
Ja, es kommt eben darauf an, wie man Value definiert. Und da komme ich nochmal wieder auf die alte Welt und auf die neue Welt. In der alten Welt, in der ja Warren Buffett auch groß geworden ist, er hat ja von Benjamin Graham gelernt, und da gibt es ja auch das Buch Der intelligente Investor, und da stehen eben auch Regeln drin, wann und wie man da investieren soll. Wenn eine Aktie gute Qualität hat, also gute Gewinne und dann mal billig wird, dann sollte man sie kaufen, aber auch immer gleich in Körbeweise, weil man nicht genau weiß, welche einzelne Aktie gut läuft und so weiter. Das hat alles Buffett gelernt und auch in den ersten Jahren angewandt. Und dann kommt der Charlie Munger daher und sagt, naja, damit verpasst man ja auch interessante Gelegenheiten. Und dieser Wendepunkt, dieser sozusagen Saulus-Paulus-Wendepunkt für mich gesehen, war 1972, als Buffett ermuntert wurde von Charlie Munger, kauf doch bitte diese Schokoladenfirma See's Candy. Also gib doch für ein gutes Geschäft auch mal ein bisschen mehr aus. Sonst hast du nur die billigen, alten, ausgelutschten Zigarettenstummel, die am Boden liegen. Das kann man auch machen, aber es macht lange nicht so viel Spaß, wie mit guten Firmen über lange Zeiträume weiterzureisen. So, das Spiel hat sich für ihn in der alten Welt abgespielt. Infrastruktur, Konsumgüter, wie auch immer. Dort hat man auch Werte, an denen man sich orientieren kann. Man hat Buchwerte, die was bedeuten. Man kann die Waren sich angucken. Und jetzt haben wir eine neue Welt, in der das nicht mehr stimmt, wo die Werte immateriell sind. Wenn Sie sich die Alphabet anschauen, also die Google, was haben die denn? Die haben sicher ein paar Rechenzentren, die auch teuer sind. Die haben keine Fabrikhallen, die haben keine Hafenanlagen. Die haben einfach nur alles im Kopf. Und ohne den Kopf ist die Firma nichts wert. Aber mit diesem Kopf generieren sie fantastische Cashflows. Und jetzt sagt der altkömmliche Value Investor, kann ich nicht beurteilen, weil wo sind denn hier die Fabrikhallen? Und der neue Value Investor sagt, da ist ein Riesenwert in diesem Know-how und ich sehe es ja an dem Bargeld, das die ausspucken, dass das eine gute Geschichte ist. Und da muss man eben den Umschwung machen von, ich habe eine Bilanz, die ich mir anschaue, zu, ich habe Werte, die ich nicht greifen kann, die aber dennoch hohen Ertrag bringen. Und da würde ich mal sagen, das ist ein moderneres Value Investing. Wir nennen es Warren Buffett 2.0. Und das sehen wir dann genau in der Apple-Aktie als ein typisches Beispiel.
Genau, würden Sie denn sagen, dass es aufgegangen ist, Warren Buffett 2.0? Ich meine, sowas wie Nvidia ist ja schwer zu greifen. Ist das noch Value oder ist das schon Hype?
Heute ist Nvidia sicherlich Hype. Als wir die gekauft haben, das war glaube ich vor 8 Jahren ungefähr, habe ich einfach nur gesehen, da ist jemand, der beherrscht eine Technologie in- und auswendig und ist dominant in seinem Feld und hat eine treue Anhängerschaft von Programmierern, die mit seinem System arbeiten. Das war der Jensen Huang, der Chef von Nvidia. Und ich habe sie damals gekauft, weil ich dachte, mit der Technologie wird man Märkte erobern. Das war damals noch nicht zu greifen, aber inzwischen ist es offensichtlich. Und jetzt ist ein bisschen viel Hype drum entstanden. Schaue ich mir die Microsoft an, ganz andere Geschichte. Können Sie sich vorstellen, ohne Microsoft zu arbeiten? Es gibt Menschen, die können das. Aber schon allein, wenn wir eine E-Mail mit Outlook schicken, wenn wir heute mit Teams uns in die Augen schauen können, wenn wir uns vielleicht ein Excel zuschicken, dann ist das überall Microsoft. Ich kann Microsoft nicht entkommen als Knowledge Worker, als Büroarbeiter. Von daher, die haben einen Kundenkreis, der unfassbar stabil ist, plus noch künstliche Intelligenz dazu, heißt Profite ohne Ende. Dann habe ich als drittes, wir hatten jetzt die Apple, wir hatten die Microsoft, wir hatten die Google gerade, also als viertes müsste ich eigentlich sagen, wenn wir auch die Apple noch mit hinzurechnen, die Amazon. So, und da haben wir jahrelang uns gegen gesträubt, weil Versandhausgeschäft ist ein hartes Geschäft und die Margen sind da auch nicht doll. Und ich würde auch Amazon nie wegen des Versandgeschäftes kaufen. Aber der spannende Bereich bei denen ist die Amazon Cloud. Wenn Sie sich da die Zahlen angucken, die Cashflows, das ist viel wichtiger als der Versandhandel. Es gibt nur 3 große Anbieter für die Cloud, also für die Datenhaltung im Internet. Das sind eben Microsoft, Google und Alphabet. Die 3 sind es auch nur. Die anderen sind viel, viel kleiner. Und Amazon hat das Geschäft sehr gut im Griff und macht da irre Gewinne. Und wir haben wegen dem Cloud-Geschäft die Amazon gekauft. So, jetzt haben wir 4 erwähnt. 3 fehlen noch. Es fehlt die Tesla, es fehlt die Meta und
Nvidia,
okay. Ja, okay. Genau. Aber da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt Value, aber das ist viel Zukunft. Bei Meta kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich habe immer Probleme, wenn die Firmen so viel Geld ausgeben wollen. Und Meta hat gerade für 30 Milliarden Chips bestellt bei Nvidia. Und denke ich, das Geld ist erstmal weg. Ob ihr damit was anfangen könnt, weiß ich heute noch nicht. Also da kann man drüber streiten. Ich bin auch nicht gut genug informiert über die Meta. Und bei Tesla denke ich mal, technologisch hervorragend, aber wo ist da der Value? Die Aktie ist viel zu teuer. wenn ich den Börsenwert pro Auto ansehe, wenn ich das einfach mal dividiere oder pro Mitarbeiter, dann ist das Lichtjahre entfernt von dem, was ein moderner Autohersteller wie Toyota zum Beispiel kostet. Und darum ist das für mich überhaupt kein Value. Also das war so ein Rundumschlag.
Die Nvidia, die ist ja noch im Portfolio, sehe ich zumindest, aber auch noch hochgewichtet. Bedeutet, sie drücken ein Auge zu, was das Value anbetrifft, das was die Bewertung anbetrifft, aber sehen gute Chancen langfristig?
Ja, aber was Sie jetzt nicht sehen bei dem statischen Betrachtungswinkel, wir haben immer wieder abverkauft, stetig abverkauft. Also wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre die Nvidia heute bei 10% des Portfolios und wir haben immer wieder mal 0,2%, immer wieder was weggenommen, um so ein bisschen die Sahne rauszuholen, die Nvidia produziert hat. Über Nvidia kann man verschiedener Meinung sein, technologisch glaube ich einzigartig, der Wettbewerb ist immer noch weit weg. Die Bewertung, die Gewinnzahlen von Nvidia steigen so massiv an, dass man auch durchaus argumentieren kann, dass Nvidia nicht zu teuer ist. Mir scheint sie zu teuer, darum habe ich auch etwas abgebaut. Aber manche Leute sagen, im Grunde haben die noch ihre guten Zeiten vor sich. Meine persönliche Meinung ist, zu teuer.
Lassen Sie uns ganz kurz über andere Aktien reden, die in den letzten Jahren vielleicht gar nicht so sehr performt haben. Also wir sehen Gesundheitsaktien, der ganze Biotechnologiesektor ist ein bisschen unter die Räder gekommen. Die Finanzierung war oftmals schwierig. Das betrifft auch kleinere Werte. Nebenwerte hatten es schwer, weil ganz offensichtlich denen nicht viel zugetraut worden sind. Haben Sie dann das Gefühl, da wurde alles so ein bisschen in einen Korb geworfen, ohne genau hinzugucken? Und sind denn Anleger jetzt wieder bereit, da ein bisschen mehr zu differenzieren?
Das geht ganz langsam wieder in Richtung Normalität. Wir hatten diesen Corona-Hype, da ist ja alles nach oben geschossen. Ich gehe nochmal zurück zur BioNTech. Das ist ja immer eine wichtige Position für mich. Wir haben sie damals beim Börsengang gekauft, weil ich dachte, die Krebsforschung ist super. Die machen zwar zu viel, aber das, was sie machen, ist gut und da wird was kommen. Das war ein Kurs von $15 oder €13,50 ungefähr damals. Dann hatten sie zufälligerweise das richtige Geschäftsfeld und haben den Impfstoff entwickelt gegen den Coronavirus. Und dann stieg die Aktie auf 300. Dann habe ich oben abverkauft. Jetzt sind sie bei, glaube 80, 82 etwa in der Größenordnung. Und die Firma ist seitdem besser geworden. Und da denke ich mir, was passiert da eigentlich? Sehen das andere Leute nicht, was ich sehe? Ich beobachte, dass in der Krebsforschung, die gut vorankommen, gute Heilungserfolge haben und dass irgendetwas aus dieser Pipeline von rund 25 Projekten, die sie da haben, rauskommen wird. Ja, und dann denke ich, bin ich der Einzige hier? Da steckt doch ein gewaltiger Wert in dieser Firma drin. Der Wert steckt ja schon allein im Bargeld, den die besitzen. So, und dann denke ich mir, warum ist das so? Erstmal ist die BioNTech gelistet in Amerika, denn deutsche Biotech-Aktien interessieren niemanden auf dieser Welt.
Naja gut, die kaufen dann vielleicht Moderna, oder?
Ja, Moderna ist etwa doppelt so hoch in der Kursbewertung wie die BioNTech, bei recht vergleichbaren Inhalten. Dann erlebe ich aber eben, dass nach dem Corona-Hype alles runtergeprügelt wurde, ob gut oder schlecht. Und je forschungsintensiver, desto stärker wurde abverkauft. Und wir haben teilweise Kursverluste von 90%. Und dann rede ich mit den Firmen, zum Beispiel mit der Firma Abcellera, die Antikörper finden im Blut. Und die sagen, was wir jetzt machen, wird man vielleicht in 2 oder 5 oder 10 Jahren sehen, weil wir das lizenzieren an Pharmafirmen, die damit in die klinische Erprobung gehen. Das sind lange, lange Zeiträume und die meisten Investoren haben die Geduld einfach nicht.
Wie kann man 10 Jahre durchhalten oder wie kann man auch mit BioNTech, ist ja jetzt auch schon mal 2 Jahre eine richtige Durststrecke, wie lange kann man das denn durchhalten, bis Ihre Anleger kommen und sagen, Moment mal, was ist denn das für eine Position, die bewegt sich seit 2, 3 Jahren nicht?
Also wir machen kein Timing. Wir sagen einfach nur, die Aktie ist gut. Sie ist wenn sie fundamental gut läuft, wenn wir sehen, dass Umsätze und Gewinne steigen oder Forschungsergebnisse klar zunehmen, dann halten wir es einfach egal, was der Markt denkt. Und das geht ja manchmal ein bisschen auf und ab. Manchmal sehen wir ein bisschen besser als der Markt, manchmal ein bisschen schlechter. Es ist mir vollkommen egal. Ich will gute Firmen haben. Ich bin doch Investor. Ich präge doch die Wirtschaft. Ich sage, wo das Geld hinfließen soll in der Volkswirtschaft. Und das tue ich, indem ich die Aktienkurse ein Stück nach oben treibe durch meine Investments. Ich könnte es anders machen. Ich könnte sagen, folge der breiten Masse, dupliziere das, was so am breiten Markt gehandelt wird, dann sehe ich so auch ganz mittelmäßig aus, aber auch nicht besser oder schlechter. Unser Anlagestil ist eben fundamental orientiert.
Kann es denn sein, dass tatsächlich das Anlageverhalten, Sie hatten das ja auch schon gesagt, sich verändert hat, dass es sich tatsächlich so und dahingehend verändert, dass Ihr Stil am Ende doch nicht aufgeht?
Am Ende geht er immer auf, weil das Fundamentale sich am Ende durchsetzt. Aber auf der Wegstrecke dahin ist es schwierig. Und ich beobachte nur, wer würde in BioNTech investieren? Nur als ein Beispiel. Ein großer ETF tut das nicht, die sind viel zu klein dafür. Ein Deutschlandfonds, ja, wer investiert heute in Deutschlandfonds? Da ist kaum jemand. Was man stattdessen tut, ist, man kauft eben eine MSCI-Welt-ETF und hat da eben so ein paar große Titel und macht nichts verkehrt. Durch die ETF-Entwicklung, auch durch die thematischen ETFs, ist die Betrachtung der einzelnen Aktie fast komplett verloren gegangen. Es kostet Geld zu recherchieren, es kostet Geld dahin zu fahren, es kostet Geduld, euch auszusitzen. Und ich habe das Gefühl manchmal, es ist eine große Zirkusshow, wo immer wieder in der Manege was geboten wird, aber man gar nicht guckt, wie sieht denn das fundamentale Umfeld aus.
Gut, das widerspricht es aber zu dem, was Sie mir gerade gesagt haben, das Fundamentale setzt sich immer durch. Also die Frage ist, wenn alle nur noch ETFs kaufen und wir dieses Klumpenrisiko haben, ich meine, MSCI World wird zu 72%, vielleicht sind es inzwischen nur noch 70% von den USA dominiert, aber zumindest zu einer Rate, die vor Jahren nicht denkbar war, weil sie bei 50 lag oder vielleicht 60. Wie kommen wir da wieder zurück?
Ich denke einfach mal, dass die Show immer wieder weiter wandert und immer was anderes in der Manege getrieben wird und irgendwann mal sind auch plötzlich wieder die Biotech-Aktien wieder in. Ich weiß noch nicht genau, wann es kommt. Langfristig ist die Börse eben ein realwirtschaftliches Phänomen, wo das echte Gelder in echte Firmen investiert werden und da zählen am Ende echte Gewinne und echte Umsätze. Zwischenzeitlich ist es ein Jahrmarkt der Stimmungen und der darf mich auch in meinen Entscheidungen nicht beirren oder beeinträchtigen. Darum kurzfristig Jahrmarkt, langfristig zählt das Fundamentale und das Spiel muss ich spielen.
Herr Lieber, wie sehr gucken Sie auf die Wirtschaftsdaten? Ich meine, die Börse wurde ja getrieben von Hoffnungen auf, erstens, wir haben den Zins- oder den Inflationspeak überwunden. Dann hieß es, wir haben Hoffnung auf Zinssenkungen. Jetzt sind die im März nicht gekommen, dann sind sie im Mai nicht gekommen. Jetzt hoffen wir irgendwie, dass sie im Juni kommen. Inwieweit gucken Sie denn auf diese Daten oder auch das Sentiment, die Hoffnung von Anlegern, die Aktienkurse hin und her treiben?
Sehr wenig. Wir haben ja viel Kontakt mit Firmen. Also wir erfahren ja viel von den Firmen. Und wenn ich dann eben höre von Greg Abel auf der Hauptversammlung, dass im Moment die Nachfrage nach Eisenbahndienstleistungen schwächelt, dann ist das für mich eine viel wichtigere Aussage, als wenn ich das in der Statistik lese. Und wir reden viel mit den Firmen und fragen sie dann, wie seid ihr ausgelastet, könnt ihr die Preise weitergeben, wie ist es mit dem Lager? Und aus diesen vielen, vielen Einzelbildern bilde ich mir mein Gesamturteil, nicht aus einem volkswirtschaftlichen Paper.
Könnte es denn sein, dass gerade bei Nebenwerten, deren Kurse deutlich, deutlich unter Standard werden, inzwischen gehandelt werden nach 2 Jahren mannigfaltiger Krisen? Könnte es aber nichtsdestotrotz sein, dass irgendwann Anleger wieder das auch erkennen und sagen, da müssen wir darauf gucken, da stimmt ja was nicht.
Ja, das wird sicherlich so kommen. Nur als ein Beispiel, ich hatte letzten Sommer Kontakt mit einem kalifornischen Anleger, der für eine der Unis das Geld verwaltet und er sagt, können wir nicht mal über deutsche Titel reden? Den interessiert schon, was hier an Juwelen zu finden ist. Er ist aber nur ein Einzelfall. Im Moment sind ja zum Beispiel kleine Aktien komplett out, Emerging Markets sind komplett out und irgendwann wird man mir sagen, Mensch, da stecken ja gewaltige Chancen und wie gesagt, dann ist in der Manege wieder ein neuer Akt angesagt. China ist so ein Fall zum Beispiel. Wir haben ja 3 Jahre hintereinander schlechte China-Börsenjahre erlebt und dann gucke ich mir die Firmen an, die ja häufig technisch vergleichbar sind mit amerikanischen Firmen in ihrer Qualität. Ein Kollege hatte Tencent Music erwähnt gestern in unserer Anlagesitzung. Denen geht's gut. Und da haben wir im Westen die Spotify und dann in China Tencent Music. Und die eine Aktie ist viel billiger als die andere. Und dann denke ich, das wird sich wieder bereinigen. Und dieses Jahr erleben wir, dass China wieder anfängt zu laufen. Auch für mich der Grund, in 2 Wochen nach Hongkong zu fahren, um vor Ort mal zu schauen, wie geht es denn wirklich dort. Also, diese vernachlässigten Felder kommen dann immer wieder. Ich weiß einfach nur nicht, wann es kommt.
Also einer, der auf China gehofft hätte, der hätte jetzt jahrelang sich die Augen gerieben. Wir sehen das auch seit Jahresanfang irgendwie um 15% gestiegen. Nicht nur China, auch in Asien, aber vor allem in China. Ein Strohfeuer oder tatsächlich eine Trendwende zum Besseren?
Ja, jetzt ich zitiere nochmal den Benjamin Graham, also den Lehrmeister von Warren Buffett. Aktienmärkte sind dazu da, nicht dich zu belehren, sondern sie sollen dein Diener sein. Der Markt spielt verrückt. Das kann ich als Gefahr sehen, als Investor. Einfach sagen, oh, das ist aber übel, dass die Kurse hoch oder runter gehen. Und ich kann sagen, jeder Kurssturz ist für mich eine Chance zuzuschlagen. Ich kann das Bild mental drehen und sagen, ich habe meine feste Meinung zum Markt, zu den Firmen, ich habe einen festen Stand und der Markt spielt verrückt. Und wenn der Markt verrückt spielt, ist das eine Kaufgelegenheit für mich. Das kostet aber Nerven. Es ist viel einfacher, opportunistisch mit dem Markt mitzugehen. Darum braucht man ja ganz gute Nerven als Value-Investor.
Teilweise braucht man ja bessere Nerven schon auch, weil viele geopolitische Risiken jetzt in den letzten 2 Jahren auch da Investoren beeinflusst hat. Da kann man ja immer sagen, nee, achte ich nicht darauf. Aber das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil gerade in China ist manches eben tatsächlich nicht passiert, weil die chinesische Regierung mit Regulatorien eingegriffen hat, weil sich ein Krieg abspielte, weil sich neue Hemisphären gebildet haben, weil der Nahe Osten ein Konflikt wieder aufgebrochen ist, der lange schon schwelte und dann sich zu einem Krieg auszuwachsen droht. Das muss man doch eigentlich zur Kenntnis nehmen. Macht es das schwieriger?
Es ist natürlich schwieriger. Also ich nehme mal das Beispiel Taiwan Semiconductor. Das ist ja die Firma, die im Grunde die Chips für 90% der Welt produziert, ist gefährdet durch einen Krieg mit China, mit der Volksrepublik. Darum ist auch die Bewertung so billig. Ich glaube, das Kursgewinnverhältnis war zeitweise bei 10. Also man kriegt eine Top-Aktie nachgeworfen. Und da müssen wir einfach abwägen, ist der niedrige Preis eine gute Entschädigung für das geopolitische Risiko. Politik und Geopolitik bieten Chancen, die wir teilweise nicht ergreifen. Im Moment der Krieg in der Ukraine führt ja dazu, dass die Rüstungsindustrie aufrüstet, stärker wird. Rüstung machen wir nicht, aber wir haben zum Beispiel die Palantir gemacht. Palantir bietet Software, die wirklich im Krieg in der Ukraine eingesetzt wird und entscheidend ist. Also man kann diese Krisen sehen, man kann davon ihnen auch profitieren. Und ein anderes großes Thema, das ganze Thema Klimarisiken, energetische Erneuerung, da sind gewaltige Investitionschancen im investiven Bereich, die wir gerne ergreifen und die nicht besonders gehypt sind, also nicht besonders populär sind, sondern heute noch recht günstig zu haben sind.
In der Tat ist das natürlich ein Risiko, das manche eben auch als Chance erachten, nämlich Risiken zu erkennen, entweder Reputationsrisiken im Bereich Soziales oder bei der Governance oder eben tatsächlich gerade eben auch im Umweltbereich. Vieles hat nicht funktioniert bei den Clean Energy Bereichen, weil das Geld nicht da war. Bedeutet ja aber nicht, dass alle Unternehmen sich da nicht bessern müssen. Das ist das, wovon Sie reden, oder?
Viele dieser Probleme liegen daran, klar, am Hype natürlich einerseits, weil eben alle Welt draufspringt und wieder sagt, ach, ist ja übermorgen noch nicht erledigt und dann wieder abspringen. Es liegt auch darin, dass die Politik häufig komplett falsche Signale setzt. Also was wir da mit dem Heizungsgesetz hatten, Leute, das kann man auch besser machen. Würde man da konsequenter marktwirtschaftlich arbeiten, dann hätten auch einige Firmen bessere Chancen. Wir haben die Niebe gehabt, den Wärmepumpenbauer. Ja, die haben wir gehabt, bevor das Wärmegesetz verabschiedet wurde und es ist gut gelaufen, organisch gut. Und dann kommt so ein Gesetz, der Kurs steigt nach oben, dann wird das Gesetz wieder geändert, dann fällt der Kurs wieder. Wenn die Politik sich da raushalten würde, würde das ein viel organischeres Wachstum ergeben. Und die Chancen sind gewaltig. Also das sind nicht nur Wärmepumpen, das sind die Stromleitungen, die Elektrolyseure, die ganze Wasserstoffwirtschaft. Und da haben wir einiges im Portfolio, was diese Bereiche abdeckt, zu vertretbaren Kursbewertungen.
Könnte man denn auch sagen, was die Digitalisierung anbetrifft, jetzt komme ich nochmal wieder zurück auf KI, also Unternehmen, die sich tatsächlich nicht zukunftsträchtig machen, die eben nicht digitalisieren, die diese Chancen nicht ergreifen, sind früher oder später mit einem höheren Risiko behaftet?
Oh ja, die sind hochgradig gefährdet. Man muss gucken, wo greift die AI rein? Das ist sicherlich im Büroalltag. Da werden manche Berufe überflüssig werden. Es ist sehr stark, glaube ich, bei den freien Berufen. Ich denke an Anwälte oder Architekten, Ärzte auch. Also wenn die KI eine bessere Diagnose abgibt, dann ist der Arzt nicht mehr so wichtig wie vorher. Und wir hatten es ja gerade am Beispiel der Geico. Und nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir die Google Maps zum Beispiel. Da denkt man erstmal eine Spielerei, so eine Karte da ins Internet zu bringen. Und dann merkt man, ach, da kann man ja auch Firmeninformationen dazu bringen. Da kann man eine Routenplanung dazu bringen. Da kann man 1000 andere Dinge mitmachen. Und wenn ich das nicht habe, weil ich sage, Karten im Netz braucht man nicht, dann bin ich abgehängt. Also man kann eine bestimmte Zeit in manchen Branchen mithalten ohne KI und dann kommt der Punkt, wo es kippt und man plötzlich nicht mehr in der Lage ist, das zu bieten, was jemand mit KI kann. Und darum glaube ich, die Gefährdung durch KI ist in ganz vielen Branchen präsent.
Jetzt sind Sie ja einer, der immer schon eine Affinität hatte zu Technik, zu Digitalisierung, zu neuen Themen. Egal wie oft wir zusammen gesprochen hatten, hatten sie immer mal was ganz Neues erzählt. Das sehe ich aber nicht immer bei anderen. Das Normale ist doch auch, dass man solche Veränderungen scheut. Wie müssen wir uns verändern? Deutschland steht ja nicht gerade im Verdacht, tatsächlich innovativ zu sein. Wie muss sich dieses Land ändern? Wie müssen wir uns alle ändern, um ein bisschen so zu sein wie Sie?
Ja, ein bisschen weniger ängstlich zu sein, wird schon mal ganz schön helfen. Für die Politik weniger reinzugreifen im Detail, als die Wirtschaft es selber besser weiß, wäre auch ziemlich hilfreich. Also sag mal, Thema Technologieoffenheit. Lass doch mal experimentieren, ob der Verbrenner nicht vielleicht eine Zukunft hat mit einem anderen Treibstoff dabei. Das könnte doch auch ein Weg sein. Und stattdessen sagt man dogmatisch, bestimmte Sachen wollen wir verbieten bis zu einem bestimmten Jahr. Also da offener zu sein, technologieoffener zu sein. Dann generell weniger ängstlich zu sein, ist sicherlich hilfreich. Und dann stehen uns viele Dinge wie der Datenschutz im Wege. Und wir denken auch zu kleinteilig. Kleinteilig als Stichwort. Wir haben gestern mit den Kollegen Pizza gegessen. Und da fragt der Kollege, gibt es die EC-Karte eigentlich noch? Und warum ist die eigentlich jetzt an die Wand gedrückt worden von der Visa und der Mastercard? Wir hatten in Europa mal ein fantastisches Zahlungssystem. Also unsere elektronischen Zahlungsverkehre sind viel besser als die in Amerika. Visa und Mastercard, die tolle Arbeit leisten, haben einfach die Schwäche des amerikanischen Schecksystems genommen, das modernisiert. Und das hätten wir auch tun können. Wir hatten die Technik und wir denken dann zu kleinteilig. Und da gibt es irgendwelche Sparkassenkarten, ich sag mal Volksbankenkarten und Privatbankenkarten, anstatt einfach zu denken, wir wollen doch eigentlich Europa erobern mit den EC-Karten. Wir wollen die Welt erobern damit. Und dieses zu kleine Denken ist ein Hindernis. Und das weitere Punkt ist nochmal das Thema Datenschutz. Katastrophal. Was unter dem Namen Datenschutz alles vernichtet wird an Wissen und Wert, ist gewaltig. Wir werden auf unserer Value-Konferenz, die in ein paar Wochen stattfindet, einen Referenten haben aus Estland. Und in Estland sind die Behörden leer. Sie sind deswegen leer, weil alles elektronisch gemacht werden kann. Und in Deutschland bedeutet das Digitalisierung erstmal, wir machen es so kompliziert wie möglich, so unzugänglich wie möglich. Und dann wegen Datenschutz kann man die Daten aus anderen Quellen nicht zugreifen. Auch Gesundheitsdaten nicht, wie ein Krebsregister und solche Geschichten. Wenn wir solche vorgeschobenen Hindernisse immer benutzen, um nicht innovativ zu sein, dann bleiben wir dort stehen. Also solche fiktiven Hindernisse, macht Europa größer, reißt die Grenzen nieder, erleichtert den Datenschutz, denkt großräumiger und Politik, bitte halte dich raus aus vielen, dann würde vieles besser werden.
Mhm. Politik, halte dich raus, bedeutet aber auch Subventionen abbauen, um gleiche Startchancen zu schaffen.
Aber es würde ja schon reichen, wenn die Stromversorgung für das neue Stahlwerk sichergestellt wäre. Da will jemand in Deutschland ein Stahlwerk bauen und er braucht Wasserstoff und er braucht Strom. Und die Politik kann ihm nicht sagen, ob er das kriegt für sein neues Stahlwerk. Dann findet die Investition eben nicht statt. Oder jemand exportiert irgendwas und im Außen, im Wirtschaftsministerium nicht die Genehmigung in dreiviertel Jahren herum. Ja, dann brauche ich auch nicht anzufangen. Oder ich möchte ein Windrad installieren. Es braucht 5 Jahre, bis die Genehmigung durch ist. Dann brauche ich auch nicht anfangen. Also da stehen wir wirklich fast sträflich dem Fortschritt im Wege.
Gibt es denn auch Behörden oder in der Regierung Menschen, mit denen Sie sprechen, mit denen andere sprechen, die sich dessen Problems bewusst sind? Also ich kenne das Thema auch von Seiten Ökonomen und Beratern irgendwie der Bundesregierung, die das durchaus wissen. Geht trotzdem nichts voran?
Ich kenne den politischen Prozess in Berlin nicht und bin da auch nicht beteiligt. Die Dinge werden sehr klar ausgesprochen von Wirtschaftsweisen und von Wirtschaftsvertretern. Also das ist nichts Unbekanntes. Darf ich kurz was aus einem anderen Thema bringen? Thema Altersvorsorge. Mhm. Wir haben ja gerade das ganze Thema damit mit Rente und Aktienrente und so weiter. Und seit Jahren engagiere ich mich dafür, dass das Thema private Altersvorsorge mit Fonds steuerbegünstigt wird. Das hatten wir früher schon mal. Und das könnte man ja auch machen. Und es wird dem Staat ja auch nicht schaden, auf die paar Steuern zu verzichten. So, und da bin ich seit Jahren dabei, mich zu engagieren an der Stelle und ein bisschen den Akteuren zuzuhören und auch ein bisschen vielleicht mal auch eine Website dafür zuzumachen. Und es kommt jetzt allmählich. So, jetzt bin ich aber im konkreten politischen Prozess. Wie läuft denn das eigentlich dann ab? Da geht es nicht um das beste Sachargument. Es geht darum, welcher Politiker gerade wem was schuldet und dem Kompromiss zugestimmt hat. Darum muss der andere diesem Kompromiss zustimmen. Und da kommt noch ein Bedenkenträger und macht die gute Lösung wieder kaputt. Und ich glaube, der politische Prozess zerstört sehr viel. Die Akteure sind, glaube ich, klug. Und da gibt es Interessengruppen und Einflussnahme, die dazu führen, dass wir von diesen klugen Lösungen wegkommen zu schlechten Lösungen, die am Ende schädlicher sind. Das ist so meine Beobachtung.
Das klingt nicht gut und alleine kann man es nicht ändern, in der Tat, ja.
Und es geht nicht um das Sachargument, das wichtig ist, sondern du hast mir damals das nicht gegönnt, dann gönne ich dir jetzt das nicht. Also so läuft das wahrscheinlich ab.
Dann lassen Sie uns mal wieder zu den Fakten und zu den Tatsachen zurückkommen. Ganz kurz hätte ich noch gerne gewusst, Sie hatten ja immer Bitcoin. Ist es noch der Fall? Und wie beurteilen Sie die jüngste Rallye? Ich meine, das Halving und ist natürlich ein bisschen zurückgekommen. Wie beurteilen Sie den Bitcoin-Kurs?
Also die Notwendigkeit für Bitcoin ist ungebrochen. Bitcoin ist ein Medium, das frei ist von staatlichem Einfluss, das eine begrenzte Menge hat, das aber eine nahezu unbegrenzte Nachfrage hat, das darum in der Sache im Kurs steigen sollte, weil die Nachfrage tendenziell zunimmt und das Angebot tendenziell abnimmt oder verloren geht. Es ist transportierbar, es ist frei tauschbar, viele, viele Eigenschaften, die es mit Bargeld, Girogeld oder mit Gold teilt. Darum, es gibt eine Lebensberechtigung für Bitcoin. Und darum werden wir auch dran festhalten, die Position haben wir etwas runtergenommen, aber im Grunde ist sie erhalten geblieben, seit vielen Jahren unverändert. Nun haben wir praktisch eine Erhöhung der Preise für Bitcoin, weil die Kosten für die Erstellung von Bitcoins durch dieses Halving, durch die Halbierung gestiegen sind. Die haben sich verdoppelt. Ich muss doppelt so viel Rechenleistung bringen, um die gleiche Menge Bitcoins zu bekommen. Und es gibt so typische Verlaufsmuster, die immer nach dem Halving passieren. Viele spricht dafür, dass anschließend jetzt die Kurse weiter steigen müssten, wenn ich die Vergangenheitsmuster zugrunde lege. Ich gehe auch davon aus, dass die Kurse weiter steigen, wegen der zunehmenden Knappheit. Und jetzt wage ich mich wieder mal aufs Glatteis. Seit vielen Jahren glaube ich, dass ein Kurs von 100.000 Euro für die Bitcoins auch nicht verkehrt wären. Und ich bleibe über viele Jahre dabei, dass dieser Kurs von 100.000 realistisch ist. Wann er kommt, weiß ich nicht.
Im Warten sind Sie ja Meister, also jetzt nicht nur auf Value, sondern eben auch, was Bitcoin anbetrifft. Darf ich ganz kurz noch eine Frage stellen zu dem Fonds, den Sie jetzt übernommen haben, den Value Event Fonds? Der wird jetzt nach dem gleichen Muster weiter gemanagt von Ihrem Hause, wurde zuvor von Herrn Rathauski gemanagt. Viele haben sich tatsächlich gefragt, warum konnten die sich nicht im Stillen einigen? Warum musste das so in der Öffentlichkeit passieren?
Oh, da kann man weit ausholen. In dem, was Sie sagten, stecken einige Fehlannahmen drin. Denn der Fonds war immer ein Akatis-Fonds. Wir haben ja natürlich jetzt intensiv nochmal die Akten studiert. Was haben wir denn eigentlich damals ausgemacht? Und damals hat die Universal Investment als KVG mit uns als Fondsberater den Fonds gestartet. Und die Garnier AG war damals ein Mitvertrieb. So sieht die alte Vereinbarung aus. Die Garnier AG konnte auch damals gar nichts machen, denn die hatten damals keine Lizenz zur Portfolioverwaltung oder Anlageberatung und haben heute keine Lizenz dafür. Das heißt, die haben immer in unserem Rahmen agiert. 2018 haben wir den Fonds übernommen. Die Universal hat den uns übertragen. Wir sind jetzt die Kapitalverwaltungsgesellschaft und seitdem der Manager des Fonds. Uwe Rathauski ist unter einem Haftungsdach. Deswegen, weil sie keinen eigenen Betrieb haben, keinen eigenen regulierten oder beaufsichtigten Geschäftsbetrieb, haben sie ein Haftungsdach genutzt. Mit dem hatten wir einen Vertrag. Also um das mal zurechtzurücken, er war ein Subanlageberater und alle Entscheidungen liefen bei uns durch und mussten von uns genehmigt werden. Und nicht alle Entscheidungen sind von ihm gewesen. Da gibt es einen Prozentsatz, der von uns kam oder wo wir auch gesagt haben, wir wollen, dass der Artikel von Artikel 8 fähig wird. Und die Manager sich dagegen gewehrt haben. Darum ist in der Öffentlichkeit das Bild, da war ein Manager, der hat einen Fonds gemanagt und der wurde ihm abgenommen. Falsch. Tatsächlich ist es so, wir haben einen Subanlageberatungsvertrag gekündigt. Mehr hat sich nicht geändert. Wir haben einen Vertrag gekündigt. Und das geht auch, dass die Kündigungsfristen sind vorgegeben und die haben wir auch eingehalten, in der ersten Kündigung zumindest. Warum haben wir überhaupt gekündigt? Weil die Firma Garnier ein Produkt rausbrachte, das in der Beschreibung fast identisch war mit unserem Akatis Value Event Fonds. Und wenn die Person, die zig Millionen kassiert an Beratungsgebühren für den Fonds pro Jahr, sagt, ich mache ein Konkurrenzprodukt, das zum Verwechseln ähnlich sieht, dann muss ich sagen, dann muss ich einen solchen Vertrag nicht unbedingt weiterführen, sondern kann ihn auch beenden. Und das haben wir gemacht. Und man sieht ja auch deutlich, dass die Garnier AG, was nicht stimmt, die Garnier Advisory GmbH ihren Fonds aufgebaut hat, den Namen schon parat hatte, den neuen Namen, die Anlagepolitik innerhalb von Tagen geändert hat. Das war meiner Ansicht nach Ziel
der Garnier AG einen eigenen Fonds aufzubauen. Und da war für uns der Punkt einfach zu sagen, hier droht eine Gefahr durch einen Wettbewerber, das ist kein Partner mehr und darum haben wir gekündigt.
Was bedeutet das für die Strategie? Wird irgendwas geändert oder wird es einfach so weitergeführt?
Johannes Hesche, mit dem wir vorhin noch zusammengesessen haben, wir haben gefragt, was ändert sich, werden wir andere Akzente sehen? Wir wollen so wenig wie möglich ändern an der Strategie des Fonds. Auf der Aktienseite ohnehin nicht. Diese langfristigen Aktien entsprechen ja der Anlagephilosophie von Berkshire Hathaway im Grunde. Also stabile Sachen, die keine Aufregung liefern. Auf der Rentenseite werden wir einige Änderungen vornehmen. Diese ganze Event-Komponente, die da erwähnt wird, hat sich sehr stark damals auf Squeeze-Outs bezogen, die in einem großen Fonds überhaupt keine mathematische Rolle mehr spielen. Die wirken gar nicht, weil sie viel zu klein sind in der Praxis. Was wir durchaus machen, auf der Rentenseite ein bisschen aktiver in die Chancen hineinzugehen. Es gibt kurzlaufende Anleihen, die hohe Renditen bringen und die dennoch eine gute Sicherheit bieten. Da wird man vielleicht ein bisschen mehr Aktivität auf der Rentenseite sehen, aber ansonsten ändert sich wenig. Vielleicht wird Johannes Hesche die Akzente ein bisschen ändern, vielleicht mehr Gesundheitswesen oder mehr Konsumgüter, aber in der Grundstruktur ändert sich da nichts.
Wenn ich mal eine Abschlussfrage stellen darf, wie sollen Anleger sich in der Welt der Unsicherheit, wir haben gar nicht so sehr über die Volkswirtschaft gesprochen, weil das nicht so sehr ihr Thema ist, aber nichtsdestotrotz sitzt sie uns immer auf den Schultern. Wie sollen Anleger jetzt im Hinblick auf die flauen Sommermonate und dann vielleicht irgendwie auf so eine zarte Erholung in Europa, was die Wirtschaft anbetrifft und vielleicht auch ein Paradigmenwechsel an den Börsen, wie sollen die sich aufstellen? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, in jeder Lebenssituation sind aktienlastige Investments das Beste, was man tun kann. Einmal, weil die Renditen bei Aktien höher sind. Wir haben bei Aktien im Schnitt 6-8% Rendite pro Jahr. Das kann auch 10% sein, wenn wir nicht gut Aktien selektiere. Ich habe am Rentenmarkt wesentlich geringere Renditen. Ich kaufe mir diese Aktienrenditen ein mit höheren Kursschwankungen. Das ist aber dann egal, wenn ich das langfristig mache. Wenn ich mir 5 oder 10 Jahre Zeit gebe, dann nivelliert sich das alles weg, das Rauschen verschwindet und die Qualität der Aktien bleibt übrig. Jetzt kann man fragen, ist das der richtige Zeitpunkt? Es ist nie der richtige und nie der falsche Zeitpunkt. Man sollte stetig gleichmäßig investieren. Wird die Welt morgen untergehen? Glaube ich nicht. Und auch bis zum Jahresende sehe ich das nicht. Ich vermute sehr stark, dass in diesem Pessimismus, den Sie gerade in der Frage auch bringen, viel zu viel Sorge drin steckt und dass die Welt in ihrem Kern viel stabiler ist, als wir heute sehen. Speziell die Aktienwelt. Und wir sind ja nah dran an den Firmen. Wir sehen, wie die Umsätze laufen, wie die Konsumenten einkaufen, wie sie Preiserhöhungen akzeptieren oder nicht akzeptieren. Und darum denke ich, mit einem Aktieninvestment oder aktienlastigen Investment ist man extrem gut bedient. Ich würde die Sorgen der Welt mir nicht zu meinen eigenen Sorgen machen.
Das Rauschen verschwindet und die Qualität der Aktien bleiben. So gesehen ist Anlegen ja doch wieder ganz einfach. Einfach einen Sparplan auf die größten Aktienmärkte der Welt abschließen und ganz, ganz lange dabei bleiben. Damit sind wir am Ende der 69. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.